Fabi, es war richtig, richtig heiß die letzten Tage.
Ja, das war's. Deutschland und andere Teile in Europa haben ihre heißesten Tage erlebt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Es war wirklich, wirklich, wirklich heiß.
Ja, also wir können es ja auch vielleicht wieder sagen, wir sind gerade in Berlin und sitzen zusammen. Und die A2 von Magdeburg nach Berlin war nicht befahrbar, weil der Beton aufgeplatzt ist.
Wie bist du dann hergekommen?
Über die Landstraße.
Ja.
Und da stellen sich natürlich noch ganz, ganz andere Fragen. Wir können von einem Ausnahmezustand sprechen, denke ich.
Ja, hoffentlich. Das ist ja die große Sorge, dass es hoffentlich ein Ausnahmezustand bleibt und jetzt nicht zur sich jeder Sommer oder auch noch die kommenden Sommermonate, weil ganz ehrlich, der Sommer hat ja gerade erst angefangen.
Ja.
Dass es hoffentlich tatsächlich nur eine Ausnahmesituation war. Aber nichtsdestotrotz muss man sich natürlich Gedanken machen, wie wir in Zukunft mit ähnlich heißen. Das muss ja nicht immer gleich 41, 40 Grad sein, aber selbst dauerhaft 37, 38 sind ja für die Region auch nicht normal. Und an der Stelle müssen wir uns ja dann auch Gedanken machen, wie wir langfristig mit sowas halt umgehen. Gerade wenn ich zum Beispiel halt an Krankenhäuser denke oder Seniorenheime, wo es vielleicht flächendeckend noch überhaupt keine Kühlungssysteme gibt, wie Klimaanlagen oder sowas, um die Patienten halt vor solchen Temperaturen in den Gebäuden zu schützen.
Und genau darum soll es heute gehen. Was passiert in einem Krankenhaus, wenn plötzlich nicht mehr der Normalbetrieb laufen kann und Organisation und Menschen trotzdem handlungsfähig sein müssen? Und damit willkommen zum Podcast Focus on Modern Workplace, dem Podcast für alle, die moderne Arbeit leben und gestalten wollen. Wir sprechen über Trends, Technologien und Erfahrungen aus der Praxis rund um den modernen Arbeitsplatz. Ich bin Christoph Salzborn, Lead Consultant Collaboration und Information Management im Fachbereich Modern Workplace der SVA und an meiner Seite
Fabian Hetzelbach, System Engineer im Fachbereich Modern Workplace in der Region Nordost seit ein paar Tagen.
Ja, und ich denke, wir können da sicherlich nicht alleine drüber reden, weil da haben wir, würde ich jetzt einfach mal auch von dir behaupten, nicht die passende Expertise.
Das ist wohl wahr.
Und deswegen haben wir heute natürlich wieder zwei wundervolle Gäste an unserer Seite. Einmal die Rebecca und einmal die Bärbel. Fangen wir einfach bei Rebecca an, stell ich gerne vor.
Hallo, ich bin die Rebecca Merget. Ich bin Change Managerin im Bereich Modern Workplace Transformation, im Fachbereich Modern Workplace. Und hier in Berlin tatsächlich ansässig. Ja.
Sehr gut, danke. Und dann machen wir doch direkt mit der Bärbel weiter.
Stell ja, ich hi. Vor. Ich bin die Bärbel Rieder. Ich bin im Bereich Business Continuity Management unterwegs und ich berate genau zu diesen Themen, die ihr gerade schon angesprochen habt, Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen, aber allerdings auch mit einem Schwerpunkt im Healthcare-Umfeld.
Sehr gut. Vielen Dank euch, dass ihr dabei seid heute. Und Fabian und ich haben es gerade mal einfach mal so aus dem Alltag beschrieben, aber das sind ja durchaus Themen, wo ihr euch auch nähergehend mit beschäftigt. Und die Frage ist ja, warum wird diese Resilienz in Krankenhäusern zunehmend überlebenswichtig?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Kliniken heutzutage wirklich viel, viel mehr Herausforderungen zu wuppen haben, als es noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten zu tun hatten. Wir sprechen nicht mehr nur davon, dass sie Patienten aufnehmen, versorgen, entlassen müssen, sondern das geht mehr und mehr in Richtung Digitalisierung, Fachkräftemängel, die ein großes Thema sind. Plötzlich fallen kritische Systeme aus. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass der Arzt dasteht und sagt, so gut, ich behandle jetzt den Patienten und gut ist, sondern da müssen wirklich Prozesse eingehalten werden, andere Fachbereiche mit hinzugezogen werden. Und das ist eben ein immer, immer größer werdender Punkt, gerade im Healthcare-Umfeld, dass die Aufgaben sehr viel komplexer werden. Und je komplexer die Aufgaben werden, umso größer wird dann eben auch die Herausforderung, den ganzen Laden, den ganzen Betrieb am Laufen zu halten. Da spielen sehr, sehr viele Themen mit rein. Und gerade unter dem Aspekt, wie wir ihn eben jetzt gerade hatten, eben mit Hitze, das ist für eine Klinik per se erstmal nichts Außergewöhnliches. Die behandeln ihre Hitzepatienten, gar kein Thema. Aber, und damit beschäftigen wir uns eben auch im BCM, was ist, wenn es meiner eigenen Organisation schlecht geht, wenn es da Probleme gibt? Und das haben wir eben. Es fallen dir Klimageräte aus, es fallen dir Transportwege aus. Ihr habt die A2 besprochen, wir haben noch ein paar andere Autobahnabschnitte in und um Berlin, die ausfallen. Wir haben in Brandenburg mittlerweile das Land oder das Bundesland mit den größten Waldbrandvorkommen. Das waren Themen, von denen haben wir vor einigen Jahren noch nicht gesprochen. Und das sind eben Einflüsse, die von außen kommen, die sehr, sehr schnell kritisch werden können.
Aber jetzt hattest du die Waldbrände erwähnt. Wie kann ich mir das vorstellen? Also was macht der Waldbrand? Oder wie gefährdet der Waldbrand mein Krankenhaus?
Tatsächlich, wenn du gerade mittlerweile 8 Jahre zurückschaust, hatten wir in 2018 knapp 50 Kilometer südlich von hier einen relativ großen Waldbrand bei Beelitz. Dort angesiedelt ein großen Reha-Klinikbetrieb mit weit über 1000 Mitarbeitern, knapp 200 Patienten, die dort versorgt werden. Wunderschön eingebettet zwischen zwei Autobahnabschnitten. Und auf einer Seite der Autobahn hat es gebrannt. Die Feuerwehr ist hingegangen, hat dann eben auch tatsächlich die Autobahn gesperrt. Somit hatten wir schon mal den Punkt, es kam zu dieser Klinik, es kam kein Personal nach, es war die Versorgung eingeschränkt, Patienten kamen nicht mehr dazu, beziehungsweise konnten abverlegt werden. Also du hast eben auch Themen, dass das alltägliche Versorgungsstränge einfach unterbrochen werden können. Und dazu kommt ein ganz nicht unerheblicher Punkt, und das ist ein wunderschönes Beispiel eben auch, warum das gerade so wichtig ist, dass du Menschen mitnehmen musst. Du hast plötzlich Personen da, bei denen es ums eigene Hab und Gut geht. Da steht plötzlich das eigene Haus vielleicht kurz davor, dass es in Flammen steht, dass es evakuiert wird. Konzentrierst du dich nicht unbedingt mehr auf die Arbeit, wenn das eben wirklich absolut unerwartet kommt, wenn das ein neues Ereignis ist und du bist dann sehr, sehr zwiegespalten. Wir haben gerade im Healthcare wirklich wunderbare Mitarbeitende, die für ihre Arbeit brennen, die das wirklich als Berufung sehen. Die würden niemals einen Patienten irgendwo stehen lassen, und gleichzeitig klopft eben noch was anderes an und sagt so, ja, aber mein Zuhause ist gefährdet. Und das macht es eben extrem gefährlich. Und das haben wir eben auch in anderen Bereichen. Aber gerade da zeigt es sich eben dann doch auch sehr, sehr schnell. Und so haben wir sehr, sehr viele Einflüsse, die vielleicht im ersten Moment nichts mit einer Klinik zu tun haben, die da aber sehr, sehr schnell reinkommen. Auch zunehmende Cyberangriffe, die wir feststellen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, wenn diverse Hinweise kommen, wir müssen uns Gedanken machen über CBRN-Gefahren, radionukleare Gefahren oder Sonstiges. Es ist im ersten Moment ist immer eine Klinik ein Anker, ein Ankunftsort, und ganz, ganz oft vergessen wir die Menschen dabei, die da drin arbeiten und bei denen es eben dann auch darum geht, sich selbst zu schützen und eben mit diesen neuen Herausforderungen umzugehen.
Ja, das ist ein schöner Übergang. Bärbel hat schon angesprochen gehabt, was passiert eigentlich mit den Menschen, weil wir denken natürlich immer auch in erster Linie an die Patienten, aber was passiert eigentlich mit den Mitarbeitern, die von einem Schlag auf den anderen mit einer Situation konfrontiert werden, die sie vielleicht vorher noch nie hatten. Das ganz extreme Szenario ist natürlich Covid, wo auch kein Abschluss erstmal da war. Also es war erstmal nicht in Sicht, wann es wieder aufhört. Und es hat sich ja gezeigt, dass es mehrere Jahre gedauert hat. Und Menschen, die ihre eigenen Ängste und ihre eigenen Sorgen damit haben, wie bei so einem Brand, wo es heißt, okay, mein Hab und Gut ist gefährdet oder was ist eigentlich passiert, gerade mit meiner Familie auch, die trotzdem in ihrem Arbeitsumfeld funktionieren müssen, weil wir reden hier wortwörtlich über Leben und Tod von den Patienten. Man kann da nicht einfach nur mit 50% bei der Arbeit sein und das Nötigste machen. Nein, man muss immer 100% leisten. Und da sind die Mitarbeiter im Krankenhaus einfach sehr gefordert. Und es liegt da einfach auch sehr viel Last auf den Schultern.
bin ich voll bei euch. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Ausführung. Ich glaube, auch hier sieht man, wir haben das ja in vielen, vielen unserer Podcasts schon thematisiert, dass der Faktor Mensch natürlich auch ein ganz, ganz großer ist. Egal, ob das jetzt klassische IT-Sachen sind oder halt solche Themen wie im Healthcare-Bereich. Und ja, darauf legen wir auch immer sehr viel Wert. Und deswegen finde ich das auch gut, dass wir das heute mal wieder thematisieren. Nichtsdestotrotz würde ich vielleicht ganz gern noch mal ein bisschen vom Adoption Change Management vielleicht noch mal ein bisschen weg und eher zum BCM. Bärbe, du hast gesagt, bist in unserem BCM-Team, Business Continuity Management.
Ja.
Was ist das denn überhaupt? Was macht ihr da?
Genau, also wir beraten Unternehmen, wie sie ihren Geschäftsbetrieb fortführen können, wenn unerwartete Ereignisse eintreffen. Wie gesagt, sei es ein Cyberangriff, sei es, dass mir ein kritisches System ausfällt, sei es, dass der Wald neben mir brennt, sei es, dass der Keller unter Wasser steht, meine IT bedroht ist, Amoklagen etc. pp. Also wir haben den schönen Vorteil im BCM an der einen oder anderen Stelle, wir reden immer von Worst-Case-Szenarien. Also wir malen uns tatsächlich aus, was am schlimmsten passieren könnte und wie wir das jeweilige Unternehmen dazu absichern können, dass sie eben ein bisschen ruhiger schlafen können mit all den Anforderungen, die da eben noch links und rechts auch auf sie warten, aber dass ich eben nicht neben all diesen Themen mir noch Gedanken machen muss, gibt's denn meinen Betrieb dann irgendwie in 2 Monaten noch, weil eben dieses, jenes, welches Ereignis eintritt. Wir gehen meist nach dem BSI Standard 200-4 vor. Gerade die Kollegen aus dem ISMS-Umfeld kommen die Standards natürlich sehr bekannt vor. Wir gehen Risiken durch, bewerten diese und schauen dann eben auch, was ist denn für das Unternehmen am zutreffendsten, was ist am wahrscheinlichsten und worüber reden wir. Und ganz wichtig an der Stelle eben auch, wie lange können denn die einzelnen Prozesse ausfallen. Also wir sprechen im größten Maße immer von einer Zeitkritikalität. ISMS hat ja die 3 großen Punkte mit CIA. Wir sind nur beim A, wir sind nur bei der Verfügbarkeit, bei der Availability. Und das ist eben der größte Punkt, dass wir das sicherstellen müssen.
Du hattest den BSI, glaube ich, gerade genannt. Und genau. Kannst du da 2, 3 Beispiele nennen, was der vorgibt? Oder ist ja meistens nicht keine Vorgabe, sondern eher eine Empfehlung oder sowas halt. Kannst du da 2, 3 Beispiele nennen?
Ja klar, das BSI gibt an dieser Stelle Themen vor, hat viele Unternehmen und Organisationen bewertet und hat quasi Handlungsempfehlungen herausgegeben, die man bestmöglichst über möglichst viele Unternehmen auch legen kann. Funktioniert nicht immer zu 100%. Aber es sind Handlungshinweise, die uns auch das BSI mit vorgibt, wo man einfach so ein bisschen Hilfe suchen kann. Wichtig ist aber nichtsdestotrotz, dass wir die Organisation jeweils wirklich als Individuum ansehen und auch sämtliche Besonderheiten und die Kultur der Unternehmen eben auch berücksichtigen und mit einfließen lassen. Und gerade da sind wir eben auch wieder im Change mit drin, die Kultur wird ja gerade auch von den Mitarbeitenden gestützt. Und das ist gerade so der Spagat, den wir finden müssen. Also wir haben auf der einen Seite leider Gottes an vielen Stellen, dass wir in den ersten Momenten gerade mit IT-Leitern, mit Informationssicherheitsbeauftragten sprechen. Das ist per se nicht falsch. Meistens können die uns aber nur einen Teil Auskunft geben. Und dann geht es eben los, dass wir auf der Suche sind nach den richtigen Ansprechpartnern, dass wir dann eben versuchen müssen, Kollegen oder Mitarbeitende beim Kunden zu finden, die uns wirklich gesamtheitlich Auskunft geben können. Und dann kommen wir eben sehr, sehr schnell in die unterschiedlichsten Bereiche rein. Also gerade das Thema Kundendurchdringung haben wir im Bereich des BCM sehr, sehr, sehr umfassend, weil es kaum einen Bereich gibt, den wir nicht mit anfassen, den wir nicht berücksichtigen, den wir mit anschauen. Und wie gesagt, das Wichtige ist, dass wir mit den Kunden offen, ehrlich und transparent umgehen. Also dass die uns auch so viel Vertrauen schenken, dass die uns ihre Prozesse aufzeichnen, mitgeben. Das ist zwar immer in der Theorie schön gesprochen, also da haben wir eben dann diesen Punkt zum BSI rüber, die sagen so, ja, der Prozess muss aufgezeichnet werden und dann bewertet ihr den. Wir stellen aber immer wieder mal ganz gerne fest, dass die Prozesse nicht unbedingt so niedergeschrieben und aufgeführt sind, wie sie tatsächlich laufen. Das kommt zum einen, dass Kollegen und Mitarbeitende Angst haben, vielleicht um ihre Jobs, Angst haben, oh, ich mache das ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle falsch und so weiter, und das würde damit vielleicht in Anführungszeichen auffliegen. Und gerade vor diesem Thema stehen wir eben immer wieder, und da ist
das hört man ja auch ganz häufig von den Kollegen aus dem Prozessmanagement, die da auch unsere Kunden und die Unternehmen hingehend beraten, dass diese Sorge ja gerade bei der Identifizierung von Prozessen und der Definition der Prozesse dann immer auch so ein gewisser Widerstand herrscht, wo ja dann oft ja auch dann ACM zum Thema kommt. Bevor wir zu ACM kommen, will ich aber noch eine Frage stellen zum BCM. Wenn ich das richtig verstehe, dann geht ihr gar nicht so sehr auf die möglichen Gründe und Ursachen hin, wieso etwas passieren kann. Also ihr malt jetzt nicht den Teufel an die Wand, so von wegen, da kommt jetzt der nächste Waldbrand oder das Rechenzentrum fällt aus, weil es eine Überflutung gibt oder was auch immer, sondern es geht eher darum zu sagen, was muss halt im Worst Case, und egal wieso dieser Worst Case zustande kommt, ob es nun eben ein Hack war, der von außen reingebracht wurde, oder ob es halt eine Naturkatastrophen oder einen natürlichen Umstand hatte, sondern es geht eher darum, dann wirklich zu sagen, hey, lass uns einfach definieren, was halt im Worst Case, egal wieso, weshalb, wir machen müssen, um weiterhin handlungsfähig zu sein. Und das halt eben nicht nur im Krankenhausumfeld. Das ist natürlich halt jetzt heute in der Folge unser Schwerpunktthema. Aber eigentlich geht es halt auch um alle anderen Unternehmen, sei es nun ein produktives Gewerbe oder ein Dienstleister oder natürlich auch öffentliche Verwaltung. Korrekt?
Genau so. Wobei wir in vielen anderen Branchen das Thema haben, dass die Digitalisierung eben sehr, sehr stark schon vorangeschritten ist. Das ist ein Thema, sowohl Rebecca als auch ich haben in Kliniken bereits gearbeitet. Die Leute ticken anders. Also das ist eben wirklich dieser Punkt. Die haben sich für einen Job am Bett entschieden, für einen Beruf am Bett. Und genau das ist eben dieser Punkt. Du kommst eben ganz schnell in Gespräche mit denen rein, so, ja, das machen wir doch schon seit Hunderten von Jahren so. Warum sollten wir denn das jetzt ändern? Warum sollten wir denn das jetzt aufschreiben? Warum möchtest du denn das wissen? Das hat doch bis jetzt immer funktioniert. Das sind eben so diese Aussagen, die wir ständig hören.
Und dann kommt natürlich noch dazu, gerade im Krankenhauswesen, ja, seit 100 Jahren zum Teil, aber es ist ein Umfeld, was sich unheimlich schnell trotzdem auch verändert. Ob das jetzt von der Fachlichkeit ist, ob das Pflege oder Medizin ist, das sind zwei Professionen, auch in der Therapie, die sich immer wieder wandeln und die immer wieder am Ball der Zeit, bleiben müssen.
Wenn du möchtest, ist es der Ball der Zeit.
Ich bin nicht gut mit Sprüchen. Naja, gut, auf jeden Fall ist es halt einfach wirklich ein sehr, sehr schnell wechselndes Unternehmen. Und jetzt, wenn man jetzt nur schaut, das ist nur die Profession, aber dann kommt natürlich die Digitalisierung dazu, was ein Riesenbatzen ist. Dann kommen die rechtlichen Rahmenbedingungen immer wieder dazu. Jede Regierung möchte sich da natürlich neu einbringen. Also es ist nicht so, wo man sagt, ja, wir stabilisieren das jetzt und dann läuft das für ein paar Jahre, weil das ändert sich jährlich. Und dementsprechend sind auch immer wieder neue Herausforderungen, mit denen sich die Mitarbeiter auseinandersetzen müssen. Das ist nicht mal nur eine neue Tool-Einführung, das sind teilweise mehrere neue Tool-Einführungen. Das ist nicht, wir setzen uns jetzt mal mit KI auseinander, sondern KI bedeutet in so einem Unternehmen vieles Verschiedene, administrativ, medizinisch, pflegerisch. Also das sind wirklich viele Themen.
Ja, und genau das ist das Thema, dass wir eben ganz im Sinne eines Managementprozesses einen kontinuierlichen Prozess haben, der sich ständig verändert, den wir immer wieder überprüfen und anpassen müssen und eben jedes Mal neu reinschauen müssen und die Worst-Case-Szenarien sich eben auch an der einen oder anderen Stelle verändern. Wie gesagt, vor ein paar Jahren haben wir noch nicht an die Hitze gedacht, mittlerweile ist sie nicht mehr wegzudenken.
Und gerade wenn wir von Prozessen reden, ist es natürlich so, viele Prozesse sind noch nicht aufgenommen, weil sie halt einfach auch gelebt werden. Jetzt immer mehr, auch mit dem Thema Digitalisierung und gerade wenn wir auch von KI reden, müssen aber Prozesse aufgenommen werden. Dementsprechend, wenn wir in Krankenhäusern kommen, betrifft uns das natürlich auch sehr stark, dass wir hinkommen und Prozesse noch nicht aufgenommen werden, was aber für BCM zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig ist. Und Angst spielt eine Rolle natürlich, aber auch selbst wenn Prozesse aufgenommen werden, es sind ja lebende Prozesse. Und es ist halt ganz häufig so, man nimmt mal einen Prozess, man schreibt ihn auf und aus den Augen, aus den Sinn. Und eigentlich müsste es kontinuierlich angepasst werden. Also neue Rollen kommen auch da hinzu.
Und gerade im Krankenhausumfeld kann ich mir das, oder glaube ich zumindest, mir vorstellen zu können, dass die Herausforderung noch viel größer ist. Weil wo willst du eigentlich die Zeit hernehmen? Ich meine, es ist uns allen bekannt, dass, sei es nur aus dem Familienkreis oder Bekannten, ferne Verwandte, Kollegen, was auch immer, in Krankenhäusern herrscht einfach nicht sowas wie, ja, dann haben wir halt noch ein bisschen Zeit, um irgendwas anderes zu machen. Ganz im Gegenteil, da wird ja ständig auf die Uhr geguckt, weil die Krankenkassen eben auch knapp bei Kasse sind und die Krankenhäuser irgendwie halt ihr Geld verdienen müssen. Und irgendwo hängt aber halt natürlich immer das auch an Gesundheit und Leben halt irgendwie alles fest. Und da jetzt irgendwie Leute rauszuziehen und zu sagen, ja, wir müssen jetzt aber erstmal eure Prozesse aufnehmen, sei es nur bei den Pflegern, Krankenschwestern, Ärzten und Ärztinnen oder so, da, wo will man die Zeit natürlich auch hernehmen dafür? Und dann kommt noch dazu, dass diese Prozesse sich, so wie du ja gerade gesagt hast, auch noch eventuell sogar wöchentlich oder, das wäre jetzt der Worst Case, aber man weiß natürlich nicht, aber auf jeden Fall nicht in einem Rahmen wie von, das nächste Mal ändert sich dieser Prozess in 3 Jahren. Nein, wahrscheinlich nicht, sondern viel früher schon wieder. Das heißt, wir müssen ja kontinuierlich dort diese Zeit investieren. Und das stelle ich mir gerade im Krankenhausumfeld wahrscheinlich noch viel schwerer vor, ohne das jetzt halt bei den anderen Unternehmen irgendwie halt madig zu reden, so von wegen, ja, ihr habt mehr Zeit oder sowas, natürlich nicht, weil Zeit ist immer Geld. Aber hier spürt man es natürlich halt brutal, natürlich einfach auch noch direkt.
Auf jeden Fall, da würde man natürlich ein bisschen zu sehr jetzt in die Tiefe gehen mit der Finanzierung der einzelnen Positionen im Krankenhaus, was natürlich auch nochmal sehr speziell ist. Aber wir müssen natürlich sagen, bei der SVA haben wir einen ganzen Bereich, den Healthcare-Bereich, der sich da sehr in der Tiefe mit auskennt, wo Experten wie die Katrin Sikora drin arbeiten, die einfach da wirklich ein sehr, sehr tiefes Verständnis fürs Krankenhauswesen auch mitbringen.
Ja, und gerade so, also ein Punkt, den wir auch nicht vergessen dürfen, warum das jetzt auch gerade so groß auffällt. Wir haben eben in den letzten Jahren das Thema gehabt des Krankenhauszukunftsgesetzes, wo eben sehr, sehr stark das Thema der Digitalisierung und Automatisierung im Vordergrund stand. Also wir sehen an der einen oder anderen Stelle OP-Roboter, die eingesetzt werden. Heute Morgen Frühstücksfernsehen haben sie erstmal Pflegeroboter gezeigt, die zukünftig die Versorgung von älteren Personen mit übernehmen sollen. Das sind alles Themen, an die wir uns auch in der Gesellschaft gewöhnen müssen. Wir haben viel zu wenig Pflegekräfte und gerade mit den neuen politischen Vorhaben, die es da so gibt, werden das in Zukunft nicht unbedingt mehr werden. Man muss natürlich schauen, wie wir die Unternehmen mitnehmen, wie wir die Kliniken entlasten können, wie wir gegebenenfalls mit Einsatz moderner und schlanker Tools auch diese Abwehrhaltung einzelner Berufsgruppen gegen Digitalisierung auch entgegenstehen können. Wir müssen sie einfach mitnehmen. Das ist ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor, den wir dringend umsetzen müssen.
Und genau da ist es nämlich dann auch spannend. Wir hören, es wird immer komplexer und dementsprechend wird aber auch die Resilienz der Krankenhäuser komplexer. Wenn wir jetzt vom BCM sprechen, ist es so, dass auch einfach mehr Systeme dann auch berücksichtigt werden müssen. Wenn wir jetzt auch immer mehr von diesen Robotern, Maschinen, die wirklich die Entlastung auch bieten, aber auch abhängig werden, was passiert, wenn sie dann auch ausfallen in bestimmten Krisensituationen?
Ich würde auch gern noch mal zu unserer Kernfrage zurückkehren, der Resilienz im Krankenhaus. Und was mir gerade noch so ein bisschen durch den Kopf geschwirrt ist, ich habe das auf jeden Fall verstanden und aufgenommen, was ihr gerade alles gesagt habt. Und ich sehe das genauso, dass das eine Riesenherausforderung ist, was ich so im Kopf hatte. Wenn wir jetzt diese ganzen Prozesse aufgenommen haben, was definitiv auch eine Belastung ist und es gibt verschiedene Themen. Manche Prozesse sind vielleicht dokumentiert, andere sind dokumentiert, aber nicht so wie in der Wahrheit, wie es eigentlich abläuft, andere gar nicht. Wenn wir das denn erstmal alles geschafft haben, wie machen wir dann weiter?
Ja, also wir gehen dann wirklich auch intensiv in die Gespräche mit den Unternehmen und schauen, wie können wir die einzelnen Prozesse absichern. Brauchen wir die Prozesse wirklich? Sind sie denn wirklich kritisch beziehungsweise zeitkritisch? Wie schnell brauchen wir sie? Welche Abhängigkeiten gibt es darunter? Also was brauche ich, damit das alles funktioniert? Und wenn wir das alles haben, dann erstellen wir gemeinsam mit den Kunden Pläne, Notfallpläne, später dann eben auch wieder Anlaufpläne, um das Ganze eben möglichst klar und durchstrukturiert wieder zum Leben bringen zu können, damit wir eben möglichst wenig Zeit verlieren, die uns durch das unerwartete Ereignis, von dem wir eingangs gesprochen haben, mit einfällt. Und das sind eben auch Punkte, weswegen es so wichtig ist, dass wir wirklich transparente Informationen bekommen, um das wirklich so realitätsnah wie nur irgend möglich abzubilden. Wir üben das Ganze auch, wir beproben das Ganze. Also nur, weil wir das jetzt irgendwo niedergeschrieben haben, heißt ja nicht, dass es tatsächlich funktioniert. Eine frühere Chefärztin, Kollegin hat immer gesagt, in der Realität sieht die Wirklichkeit ganz anders aus. Das trifft es ganz gut. Du sitzt dann da und plötzlich, keine Ahnung, kommt irgendjemand anderer um die Ecke, dann wird uns zuvor ein Prozess genannt, der super wichtig ist, der läuft aber schon seit 5 Jahren nicht mehr und so weiter und so fort. Und deswegen ist es wichtig, im Vorfeld zu üben, dass es im Ernstfall eben ein bisschen reibungsloser läuft.
Bei den Prozessen geht es ja darum, dass es ja an irgendeiner Stelle auch entschieden werden muss, was sind denn überhaupt die Prozesse, die ich so schnell wie möglich wieder an Start bringen muss, um das Unternehmen finanziell am Laufen zu halten, wirtschaftlich am Laufen zu halten und dann halt, oder bei Krankenhäusern natürlich dann, um das Menschenleben gerettet werden und sowas halt alles. An welcher Stelle oder wer entscheidet in dem Moment eigentlich, welche Prozesse da die kritischen Prozesse sind?
Das ist tatsächlich aus einer Kaskade heraus. Also du bewertest möglichst alle Prozesse dahingehend, ob du finanzielle Einbußen hast, ob du personelle Einbußen hast, ob Leib und Leben in Gefahr ist, ob die Aufgabenerfüllung weiter vorangeht. Und das sind alles Aspekte, die du bewertest. Und dann gehst du in dieser Business Impact Analyse auch noch weiter hervor, die wir da durchführen, welche Abhängigkeiten gibt es denn in diesen Prozessen? Und dann stellst du fest, oh, du hast aber hier einen ganz wichtigen Prozess, sei es das Krankenhausinformationssystem, um bei der Klinik zu bleiben, das muss laufen, da sind alle Patienteninformationen drin, das ist quasi das wichtigste Tool in der Klinik. Ich brauche dazu aber ein Netzwerk, ich brauche AD, ich brauche dies, ich brauche das, ich brauche jenes, ich brauche welches. Dann hilft es nicht, dass du jetzt deine gesamte Manpower, die dir im Moment noch zur Verfügung steht, darauf anzusetzen, dass die dir dieses KIS, dieses Krankenhausinformationssystem, wieder an den Start zu bringen, wenn es AD noch nicht wirklich läuft oder wenn das Netzwerk noch nicht da ist. Oder ich mir nicht sicher sein kann, dass die Stromversorgung stabil läuft. Das sind eben wirklich Themen, die müssen im Vorfeld sitzen. Gegebenenfalls muss man auch sich Gedanken machen, das haben wir gerade aktuell bei einem Kunden, den Rebecca und ich gemeinsam betreuen, wo wir uns Gedanken machen müssen, naja, was ist, wenn ich einen Ausweichstandort brauche? Da muss ich auch in diesem Ausweichstandort sicherstellen, dass ich das wieder an den Start bekomme. Und all das sind so Szenarien, die du bewerten musst und die du dann eben in eine Kaskade bewertest und dann eben auch ja, einordest und sagst, okay, gut, wenn das alles zusammen ist, dann kann ich damit wieder an den Start gehen. Und so kannst du eben relativ einfach sehen, okay, gut, wenn ich das ein oder andere System habe, von dem mir zuvor 100%ig versichert worden ist, das ist das absolut Wichtigste im ganzen Unternehmen, es hat keine Abhängigkeiten, es spielt nirgendwo mit rein, dann fällt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zum Opfer. Wichtig ist eben, wie gesagt, immer der Blick auf das gesamte Unternehmen, auf die Geschäftsfortführung. Und das ist eben wichtig. Und da hilft es manchmal eben auch, nicht der Prophet im eigenen Land zu sein, dass dann eben auch von außen auch mal mitgegeben wird, weil aus der Erfahrung heraus, gerade wenn ich bewerten muss, wie wichtig ist denn dieser Prozess, dass der wieder ans Laufen kommt, dann habe ich den einen übereifrigen Kollegen oder Mitarbeiter beim Kunden, der sagt, ja, 10 Minuten, ja, länger klar, darf das nicht ausfallen.
Die eigenen Prozesse sind immer die wichtigsten.
Genau.
Ne? Das kennen wir ja. Das
genau, wir genau. Und dann hast du andere, die sagen, so, ja, kann 2 Wochen ausfallen. Meistens ist es genau umgekehrt, weil die Kollegen, die sagen, es kann 2 Wochen dauern, das sind die, die eben keinen Bock drauf haben, dass sie am Sonntagmorgen um 3 angerufen werden und sagen so, ey, dein Prozess oder dein System läuft nicht mehr. Und genau das gilt es herauszubekommen.
Aber das ist ja auch ein wichtiges Thema mit diesen ganzen Prozessen und dieser Kaskade, wenn wir wissen, okay, wir brauchen die und die Grundlagen, damit das überhaupt laufen muss. Ne? Wir brauchen eine Notstromversorgung vielleicht, damit überhaupt die Systeme dann laufen. Damit die Systeme laufen, brauchen wir ein AD, ein Netzwerk und was weiß ich nicht alles. Aber ganz wichtig ist ja dann auch, Leute zu haben, die einmal wissen, wie diese Pläne dann sozusagen ablaufen, aber natürlich die dann auch innerhalb dieses Plans richtig agieren können, oder Rebecca?
Genau so sieht's aus, weil auf dem Blatt alles theoretisch, wir kennen es alle, das ist ganz schön. Ich hatte es letztens mit einer Software, die hat, als ich die Schulung teilgenommen habe, vollkommen Sinn gemacht, bis ich es dann in der Praxis probiert habe und ich so, okay, das funktioniert hinten und vorne nicht. Und genauso ist es auch, wenn wir über Resilienz und vor allem gerade auch im BCM-Bereich sprechen. Wir schauen uns natürlich das Theoretische an, wir schauen uns die Prozesse an, aber dann geht es darum, wie setzen wir das auch um. Und im Krankenhausumfeld bedeutet das natürlich zum Beispiel Notstromversorgung, aber wenn wir jetzt wirklich von Krisen wie Überschwemmung, wie Bombenfund, wie Feuer reden, Evakuierung. Wohin evakuiert? Wo sind die nächsten Krankenhäuser? Wo können wir Notintensivstationen aufbauen? Was brauchen wir für eine Notfallintensivstation? Welche Systeme, welche Computersysteme, welche Leitungen? Also da hängt einfach sehr, sehr viel dahinter. Und vorhin wurde es schon erwähnt, da ist es eigentlich dann egal, was es ist, ob es der Bombenfund ist, ob es die Überschwemmung ist. Wir brauchen für beides dasselbe, wenn es um Evakuierung zum Beispiel geht. Und da hängt einfach ja sehr, sehr viel dran im Umfeld. Und da brauchen wir die Mitarbeiter, die wissen, was sie tun und die dann das durchführen können. Und vor allem, ganz, ganz wichtig ist dabei auch die Rollenklarheit. Wir reden beim BCM immer über den Krisenstab. Das ist, da wird Bärbel ein bisschen mehr dazu erzählen können, was rollenmäßig ist. Aber wir brauchen auch, wir müssen wissen in einer Notsituation, wer übernimmt welche Rolle, auch auf der Arbeitsebene, auf der operativen Ebene.
Und wie kann das gelingen, die Mitarbeiter richtig mitzunehmen beziehungsweise da in die richtige Bahn zu lenken, sage ich mal?
Also das ist natürlich dann wirklich klassisches Change Management, die Leute mitzunehmen, Ängste wahrzunehmen, weil es sind Ängste da, es geht um eine Ausnahmesituation, praxisnah zu üben, so nah an der realen Welt wie möglich, damit sich wirklich die Leute auch mental darauf vorbereiten können, was könnte wirklich passieren und dann auch die Feedbackrunden. Also diese Lessons learned, die sind unvermeidlich und die sind ganz, ganz wichtig zu schauen, was ist gut gelaufen und was ist nicht gut gelaufen. Und wir reden immer sehr häufig von so einer Fehlerkultur und da ist es wirklich notwendig. Man darf keine Angst haben zu sagen, das ist nicht gut gelaufen. Wir wollen die Verbesserung und das natürlich in der Übung um einiges lieber, als wenn der Notfall eingetreten ist. Auch nach dem Notfall natürlich dann zu reflektieren, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, um einfach Anpassungen machen zu können und auch die Prozesse immer wieder zu verbessern. Und Prozesse hört sich immer so theoretisch und an, aber es geht ja wirklich darum zu schauen, wie können wir arbeiten und dann auch zu schauen, wie macht man das nachhaltig. Im Krankenhausumfeld, es ist ein sehr dynamisches Umfeld, Leute kommen, Leute gehen, es wird jetzt eine komplette Generation in Rente gehen, die nächsten 5 Jahre. Dementsprechend geht es halt auch darum, das kontinuierlich zu machen und es nicht nur als einmalige Sache zu verstehen, sondern wirklich als integraler Bestandteil des Unternehmens und der Schulung.
Genau, du hast gerade schon von der Angst gesprochen. Angst schafft Fehler, großes Thema immer wieder, das uns eben auch an vielen, vielen Ecken und Enden eben begegnet. Das ist zum einen die Angst, dass ich obsolet werde, dass wenn ich jetzt Informationen weitergebe, dass ich nicht mehr wichtig bin, dass ich quasi ersetzt werden kann durch wen oder was auch immer. Das ist vielleicht auch die Angst, was falsch zu machen. Und all das sind Themen, die wir eben mit berücksichtigen müssen, die einfach mit reinspielen in das ganze Thema, weil am Ende des Tages ist es für uns im BCM wichtig, dass wir diese Angst außen vor lassen können. Und das müssen wir schaffen, die Mitarbeitenden dahingehend zu befähigen, dass sie eben wirklich sich auf die Situation fokussieren können. Und das schafft man in den meisten Fällen tatsächlich nur durch Übungen, durch klare Organisation. Deswegen, du hast dankenswerterweise den Krisenstab schon erwähnt. Also wir haben im Normalbetrieb, haben wir im BCM sprechen wir von der allgemeinen Aufbauorganisation, die einfach vorhanden ist, wo ich dann kleinere Störungen und so weiter mal beheben kann. Das kann ich immer noch selber machen, das geht ganz gut. Und dann gibt es die besondere Aufbauorganisation. An anderen Stellen dann eben auch nochmal erweitert, wo dann wirklich auch Kollegen drin sitzen, die ganz klar wissen, was im Unternehmen wichtig ist, was sie, was wer wo an Informationen hat, was benötigt wird, eben auch Zugang zu diesen Notfallplänen hat und die in jedem Punkt und an jeder Stelle immer mit informiert werden müssen und sollen und die eben aber auch beraten können. Und das ist eben extrem wichtig, dass die Mitarbeitenden auch das kennen und Vertrauen dazu schaffen. Und da ist es eben auch wichtig, die Kollegen mitzunehmen. Also ich hatte es bei uns im Klinikumfeld eben mit dem ein oder anderen Großschadensszenario, das wir da hatten. Du hast dann plötzlich Leute da, die können nicht mehr, die arbeiten und agieren nicht mehr so, wie man es von ihnen erwarten würde. Und man braucht einen kühlen Kopf.
Das habe ich mich nämlich gerade gefragt. Was würdet ihr denn sagen, wie sieht das denn überhaupt in der Praxis aus? Werden die beiden Themen, die wir gerade besprochen haben, auch so zusammen betrachtet? Oder ist es eher, wir machen BCM, aber eher kein Change Management? Oder ist es wirklich, dass ihr sagt, in der Praxis wird auch beides zusammen gemacht? Ich kann mir nämlich persönlich sehr gut vorstellen, dass eher diese organisatorische Schiene ist, auf der eher der Wert gelegt wird.
Ja, tatsächlich wird verstärkt darauf Wert gelegt, weil der menschliche Faktor nicht wirklich greifbar ist. Da tun sich Unternehmen sehr, sehr schwer. Nichtsdestotrotz muss ich sicherstellen. Also wenn ich hingehe und ich spreche da aus absolut eigener Erfahrung, wenn ich ein Notfallhandbuch aufbaue, 40, 50, 60 Seiten und es kommt zu einem Szenario und ich sitze nun da und der Wald brennt, der Keller steht unter Wasser oder sonstiges, die Notstromversorgung springt nicht an beim Blackout, dann muss ich plötzlich Entscheidungen treffen, ich muss reagieren und dann fange ich nicht an, 40, 50, 60 Seiten durchzulesen, sondern da muss jeder wissen, was zu tun ist, jeder muss die Handgriffe kennen, jeder muss wissen, an wen ich mich wenden kann und muss eben aber auch so Signale erkennen können, also gerade so Richtung Frühwarnsystem, dass sie sagen, oh, warte mal, das kommt mir doch bekannt vor, davon habe ich schon mal was gehört, ich gebe diese Information jetzt eben weiter, eben völlig angstfrei, wir müssen da wirklich auch bei den einen oder anderen an einer Fehlerkultur arbeiten, dass man sagt, ich kann Fehler offen und ehrlich zugeben und weitergeben und muss keine Angst um Repressalien zu haben, das kommt uns alles entgegen. Lieber bekomme ich eben einen Hinweis, das passt nicht ganz, da entsteht nichts Großes draus, ja wunderbar, aber schlimmer ist es doch, wenn mir irgendwelche Vorkommnisse nicht gemeldet werden, weil die Personen Angst haben, das zu tun und das weiterzugeben. Da ist der Schaden eben wesentlich größer. Deswegen darf man meiner Meinung nach BCM und Change Management nicht losgelöst voneinander betrachten. Wir sind im BCM klar, eher in der technisch-organisatorischen Ebene drin, aber eben gerade dieser personelle, dieser menschliche Faktor ist so wichtig und den dürfen wir bei egal was nicht außer Acht lassen.
Ich glaube auch, dass das vermehrt kommt und ich glaube auch, dass das vermehrt gesehen wird dadurch, dass die Krisen sich vermehren, leider. Durch mehr Waldbrände, durch mehr Überschwemmungen, durch mehr extreme Szenarien, durch mehr Cyberangriffe natürlich auch. Wird auch gesehen, dass die Vorbereitung einfach mehr ist und dass die Leute auch mitgenommen werden müssen. Und da auch wirklich verstärkt mehr drauf geschaut wird, was brauchen denn die Leute? Und das ist auch psychologische Unterstützung. Weil, wie gesagt, wenn so ein Fall eintrifft im Krankenhaus, dann müssen die Leute funktionieren. Und meistens funktionieren die Leute auch tatsächlich in Krisensituationen sehr gut. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, die Krise ist vorbei und die Leute müssen eigentlich am nächsten Tag wieder dastehen und Business nach usual betreiben. Und das kann man eigentlich von Leuten wenig verlangen. Und dementsprechend ist es nicht nur zu schauen, wie kommen wir durch die Krise, sondern wie wird die Krise auch danach begleitet. Sowohl im Vorfeld, wie bereiten wir darauf vor, dass Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel auch sehr schwierige Entscheidungen in solchen Situationen treffen müssen. Aber dann auch, wenn sie getroffen wurden und die Krise vorbei ist, wie stellen wir sicher, dass sie sich dann auch gut aufgehoben fühlen und auch eine Begleitung erfahren, durch diese Krise wirklich ganzheitlich durchzukommen.
Verstehe. Also wir haben jetzt ganz viel gehört zur Resilienz in Bezug auf, oder wie BCM da umgeht, wie ACM dabei unterstützen kann und wie wichtig es ist, halt eben diese Felder zu betrachten und eben nicht separat, sondern gemeinsam. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wenn wir als SVA jetzt bei so einem Krankenhaus dabei unterstützen und die entsprechende Awareness für dieses Thema schaffen und, sage ich mal, dass so ein Resilienzprojekt irgendwann mal abgeschlossen werden wird, falls das überhaupt der Fall sein kann. Wie sieht dann dieses Krankenhaus aus? Was hat das Krankenhaus dann? Was bedeutet ein Krankenhaus, das eine Resilienz vorzeigen oder aufweisen kann und quasi für einen Notfall gesichert ist? Was gibt es dann dort?
Tatsächlich ist es so, wenn wir Resilienz verstehen als Anpassungsfähigkeit, haben wir ein Unternehmen, das auf unterschiedliche Erfordernisse, Anforderungen reagieren kann. Es hat Instrumente an der Hand, die sie selbst anwenden können und eben auf diese neuen Anforderungen, die regelmäßig eintreffen, oft tagtäglich kleine Veränderungen, reagieren zu können. Sie wissen, wie sie damit umgehen. Sie haben eine Belegschaft, die ehrlich mit ihren Ressourcen umgeht, die eben auch ganz ehrlich mal hingeht und sagt, so gut, haben wir bei Corona als Beispiel gesehen, ich bin jetzt mal krank, ich bin zu Hause. Das ist ein Aspekt, den haben wir völlig verlernt, leider Gottes, da haben wir nichts gelernt aus Corona heraus. Wenn ich erkrankt bin und ich bin eine Woche zu Hause, geht es mir danach besser und ich verschleppe vielleicht nichts und bin dann 6, 7, 8 Wochen krank danach. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man mitnehmen kann und die ein Unternehmen dann auch ausmacht. Und dass dann eben auch ein Unternehmen von oben herab nach unten durchgängig resilient ist, braucht es eben sehr viel Verständnis auf allen Ebenen. Man muss ehrlich zu sich, zu seinen Prozessen sein, auch zu den Dingen, die man schaffen kann, dass man auch wirklich auch diesen inneren Anspruch, den man hat, auch mal hingehen zu können, dass so dieser Fakt, der ist genug, das reicht aus. Ich muss nicht 200% bringen, obwohl nur 100% gefordert sind. Das macht es umso schwerer an der anderen Stelle, weil wir eben auch ganz andere Erwartungshorizonte erwecken. Und um das geht es eben, dass eben jeder klar weiß, was seine Aufgaben sind, was die Möglichkeiten sind, was ich bewältigen und was ich schaffen kann. Und eben auch, wie ich meine Kollegen dazu zu befähige.
Genau, also wir haben ein Unternehmen, was sich sicher fühlt, wo sich die Mitarbeiter sicher fühlen und keine Angst haben vor Krisen. Aber wir haben auch ein Unternehmen, was zusammenwächst. Wir waren letztens beim Kunden gewesen und haben die Frage gestellt, wann hat sich die Organisation als Ganzes mal verbunden gefühlt? Und die Antwort war wirklich eindeutig. Also es war kein BCM-Projekt gewesen, aber es war wirklich dieses in Krisensituationen. Und interessanterweise bei Überschwemmung, der Klinikverbund hatte eine Überschwemmung gehabt und Covid. Das war da interdisziplinär, alle haben an einem Strang gezogen, wir haben für eine Sache gearbeitet. Und wenn wir selber reflektieren, wissen wir selber, wenn es eine private oder auch im Beruflichen eine Krisensituation ist und wir haben dieses Gemeinschaftsgefühl, wir arbeiten alle für ein Ziel hin, dann ist dieses Gemeinschaftsgefühl und das zu übertragen und hoffentlich nicht in der Krise. Wir wollen eigentlich nicht, dass eine Krise eintritt, wir wollen nur darauf vorbereitet sein, aber schon allein diese Vorbereitung, es ist ein interdisziplinäres Vorhaben, so resilient zu werden. entsteht auch schon im Vorfeld ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir wissen, wir können zusammenarbeiten. Wir haben im Alltag unsere Differenzen vielleicht. In jedem großen Unternehmen ist es so, aber wir wissen, wir können uns im Notfall aufeinander verlassen. Und daraus geht man dann auch raus.
Das fand ich wirklich sehr schön, schön beschrieben. Fabi und ich haben uns gerade beide so angeguckt und beide genickt. War ja schön.
Ja, war's. Also ich kann mir das tatsächlich auch gut vorstellen, dass wenn man da gut aufgestellt ist und gemeinsam dann als Krankenhaus, als Unternehmen durch so eine Krise kommt, die alle fordert. Und am Ende kann man, stellen alle fest, das haben wir gut gemeistert, einfach gut gewuppt. Dann stärkt das natürlich alle Mitarbeiter untereinander zu dem Krankenhaus, zu dem Unternehmen. Von daher, das kann ich absolut gut nachvollziehen, dass sowas da ist. Und gerade wenn ein Krankenhaus in dem Bereich eben halt die Awareness schon hat und seine Mitarbeiter befähigt, da auch in solchen Situationen richtige Entscheidungen zu treffen oder zumindest auch keine Angst vor falschen Entscheidungen zu haben, sondern lieber sagen, triff eine Entscheidung, ob die 100% richtig ist, können wir nachher immer noch feststellen, aber Hauptsache, wir haben erstmal eine Entscheidung getroffen und wir versuchen, den Laden am Laufen zu erhalten, versuchen weiterhin Menschenleben zu retten und müssen deswegen halt auch mal schnell reagieren und schnell agieren. Zwar auch jetzt nicht überhastet, nicht, dass wir natürlich auch nicht dann von einer Stolperfalle zur nächsten uns irgendwie halt stolpern, also nicht von einer Stolperfalle zur nächsten stolpern, wenn ich auch witzig.
Sehr schön.
Ja, danke. Sondern ja, eben wie gesagt, dann auch die Ruhe bewahren als Mitarbeiter, das ist krass. Das, um ehrlich zu sein, ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also generell das ganze Thema, was Resilienz angeht, das habt ihr mir ja näher gebracht, weil ich hatte das einfach vorher so gar nicht auf dem Schirm, sondern habe das halt immer so wahrscheinlich als Selbstverständlichkeit abgetan, aber mir natürlich auch nie bewusst darüber Gedanken gemacht. Und ich glaube, dass das geht wahrscheinlich einigen so, die nicht unmittelbar mit sowas zu tun haben. Und natürlich ist es im Krankenhausumfeld oder natürlich auch bei unseren
finde ich Schwierigkeiten.
Kritis, danke, jetzt ist mir eingefallen. Ich wollte also im Krankenhausumfeld und unseren anderen Kritis Unternehmen, die Strom, Wasser, andere lebenswichtige Infrastruktur verwalten und managen, für die ist es ja alle wichtig und die haben das wahrscheinlich auch auf dem Schirm. Zumindest ist es natürlich so ein bisschen meine Hoffnung und meine Erwartungshaltung als Bürger, der einfach denkt, so, klar kümmern die sich schon darum, dass das halt immer da ist. Aber die Frage ist natürlich, oder so wie ihr auch richtig beschrieben habt, die Awareness muss natürlich dann halt auch komplett einfach da sein und es ist halt ein stetiger Prozess, der immer wieder auch auf den Prüfstand gestellt werden muss.
Ja, und ich denke, das Thema ist ja auch so interessant, weil sich jeder ja irgendwie damit identifizieren kann. Jeder, wenn er irgendwie krank ist, wenn er irgendwas hat, wenn er ins Krankenhaus muss, möchte ja erwarten, und ich glaube, das wird das ja eben auch irgendwie sagen, dass man da gut aufgehoben ist und dass das alles läuft, auch wenn es solche Krisensituationen gibt, wie jetzt die starke Hitze der letzten Tage. Da geht man wahrscheinlich auch einfach von aus, dass es so ist, aber ist einfach wieder ein hochkomplexes Thema, wie wir sehen. Ne?
Und man darf nicht vergessen, das Krankenhauswesen in Deutschland befindet sich gerade im sehr, sehr starken Wandel. Wir haben viele Fusionen, einige Insolvenzen. Da ändert sich einfach sehr viel. Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, bestehende Prozesse müssen zusammenfusioniert werden zum Beispiel. Und das sind nochmal zusätzliche Herausforderungen, die kommen. Kulturen, die da aufeinander stoßen aus verschiedenen Häusern. Und wie gesagt, das ist halt kein einmaliger Prozess, nicht eine einmalige Schulung, sondern man muss einfach sicher gehen, dass das auch bereichsübergreifend, häuserübergreifend einfach weiter transportiert wird.
Das würde ich vielleicht gleich nochmal als kleinen Aufhänger nehmen, soll auch gar nicht lange dauern, weil ich glaube, wir sind wieder schon gut dabei mit der Zeit.
Immer.
Ja, ich weiß, Fabi. Aber als kleiner Blick in die Zukunft? Wir hatten es vorhin schon, oder du hast es, glaube ich, sogar kurz angesprochen. Was würdest du denn oder würdet ihr sagen mit so Themen KI, Digitalisierung, auch wenn ich bei Digitalisierung jetzt ungern von Zukunft sprechen möchte, aber es ist halt weiterhin einfach so. Da kommen sicherlich sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit, oder? Wie seht ihr das?
Also Chancen auf jeden Fall. Sowohl für Mitarbeiter, sage ich mal so, als auch für die Patienten. Dementsprechend gibt es wirklich viele, wir arbeiten mit tollen KI-Partnern zum Beispiel zusammen, gerade im Krankenhauswesen. Aber auch das ist halt wirklich sehr, sehr vielfältig. Redet mal vom medizinischen Bereich, redet mal vom pflegerischen Bereich, redet mal von der Administration. Es ist einfach sehr komplex und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, mit allem, was wir reden bei den Ausgaben im Krankenhaus immer von Steuergeldern. Das ist unser alles Geld, was wir natürlich wollen, dass es sinnhaft investiert wird und für uns alle auch eine Versorgung sichergestellt wird. Dementsprechend ist es ein komplexes Thema und die Digitalisierung, ja, wir sind natürlich mittendrin und man darf es auch nicht schlechter reden, als es ist. Wir stellen uns da manchmal immer in Deutschland schlechter dar, als wir sind. Wir haben da schon auch einiges wieder aufgeholt und das Interesse ist da, aber wir müssen natürlich auch auf die finanziellen Mittel achten. Bärbel, was würdest du noch dazu sagen?
Ja, ich würde ansonsten aber auch gerne noch mit dazugeben und das gleich auch als ein Appell an alle, dass man auch wirklich mal schaut, was ist denn schon da? Eine Klinik braucht nicht das 35. Tool, um am Schluss die gleiche Aufgabe zu erledigen. Man kann auch wirklich Systeme ineinander integrieren, vereinfachen, vereinheitlichen, keine Angst vor Standardisierung an der einen oder anderen Stelle auch haben, aber immer eben, wie gesagt, die Mitarbeitenden mitnehmen. Und gerade natürlich, in meiner Rolle bin ich natürlich immer sehr zwiegespalten Richtung KI und noch mehr Digitalisierung. Es ist ein wunderbarer Segen an sehr, sehr vielen Stellen, aber es bietet eben auch einige Einfallstore. Umso wichtiger ist es, dass dann auch gerade unsere Kollegen das vernünftig stabil halten und auch die Systeme abhärten, dass das eben überprüft und beschützt wird an der Stelle. Aber eben auch, dass wir eine Möglichkeit finden, die Kunden mitzunehmen, dass wir eben gerade vor dem Hinblick mit Fachkräftemangel etc. pp. Der immer älter werdenden Gesellschaft mit großen Demografiewandel, wo wir das Thema haben, dass eben leider Gottes viele Jobs im Gesundheitswesen nicht mehr so toll modern sind und sonstiges und dadurch weniger Personal zur Verfügung haben, können wir natürlich mit KI oder generell Digitalisierung und Technik sehr, sehr viele Themen auch vereinfachen und Entlastungen schaffen. Also es gibt einige sehr renommierte Kliniken, die eben auch hingehen und sagen so, unsere Mitarbeiter müssen keine 40 Stunden mehr arbeiten, dann gehen wir auf 35, 38 Stunden. Wir geben ihnen mehr Freiraum, dass sie sich auch besser erholen können und sehen zu, wie wir sie möglichst gut durch Digitalisierung unterstützen. Und das ist natürlich ein großer Faktor, den wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Und gerade auch an dieser Stelle wieder, sei es der Healthcare-Bereich erwähnt, nehmt die Kollegen gerne mit ins Boot, holt sie dazu. Auf jeden Fall.
An der Stelle auch ganz passend bei Wünschen, Rückfragen, Kontakt gerne an podcast@sva.de. Dann schicken wir das gerne weiter, oder Fabi?
Genau so machen wir das.
Ja, wenn wir schon von Appellen sprechen, würde ich gerne noch einen Appell an die allgemeine Bevölkerung richten, weil es jetzt einfach gerade dieses Thema ist mit dieser Hitze, mit verstärkter Waldbrandgefahr, mit teilweise auch schon Massenanfall von Verletzten durch diese krasse Hitze, auch wirklich, wir nehmen unser Gesundheitssystem sehr oft einfach als gegeben dar. Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem im Vergleich auch zu anderen Ländern, aber man darf trotzdem nicht vergessen, es arbeiten dort Menschen, die bei solchen Hitzetemperaturen arbeiten müssen, in manchen Fällen mit Vollmontur. Das ist nicht schön. Das ist tatsächlich ein Nachteil. Viele Krankenhäuser in Deutschland, die noch nicht klimatisiert sind und dass man sich da auch als Bürger wirklich dementsprechend verhält und bei dem Wetter vielleicht nicht unbedingt den Marathon laufen muss, sondern wirklich die Notaufnahme für Gruppen, die wirklich ältere Personen, jüngere Personen, Kinder schaut, dass man sich so verhält, dass man vielleicht das Gesundheitssystem nicht noch zusätzlich belastet, weil gerade bei solchen Extremtemperaturen, ob das jetzt Hitze, ob das Überschwemmung ist, sind einfach Krisenfälle und Störungen realistischer.
Da sprichst du mir aus der Seele. Das hätte ich selber nicht anders formuliert und gebe dir da absolut recht. Und finde das sehr gut, dass wir das hier an der Stelle halt auch nochmal so erwähnen. Du hattest ja schon die Uhrzeit angesprochen oder die Dauer angesprochen. Resilienz in Krankenhäusern zusammengefasst. Bring's mal auf den Punkt. Was hast du gelernt? Oh, damit habe ich dich jetzt überfallen. Damit hast du nicht gerechnet.
Das finde ich schon mystery. Also was ich verstanden habe, auch wenn wir jetzt nochmal auf die beiden Themengebiete zurückblicken, dass BCM in irgendeiner Form die organisatorische Grundlage schafft mit Prozessen, mit Plänen, sozusagen diese Grundlage für die Resilienz schafft, aber die richtige Resilienz dann eigentlich erst durch die Menschen kommt, dass sie in diesen, wie haben wir es vorhin genannt, zum Einstieg, Extremsituation, nein, nicht Ausnahmezustand, richtig zu handeln und wissen, was sie tun und dementsprechend erst das Zusammenspiel aus beiden Bereichen dann eigentlich erst diese Resilienz schafft.
Genauso sehe ich es auch, genauso habe ich es auch verstanden. Ich hoffe, dass das ist richtig so. Weil eben, es bringt dir halt nichts, wenn du tatsächlich das einfach nur runterdefinierst, so was muss getan werden, wenn XY oder welche Prozesse müssen so schnell wie wieder ans Laufen gebracht werden und wie, sondern am Ende des Tages muss natürlich auch jemand da sein, der das halt auch macht. Der es umsetzt, der die Ruhe bewahrt und der bevollmächtigt ist, Dinge auch zu tun. Von daher, das ist, ich hoffe, das haben wir so kurz und bündig zusammengefasst.
Das habt ihr definitiv und an der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis. Also jede noch so kleine umgesetzte Idee hilft uns weiter, macht das Unternehmen resilient und genau um das geht's.
Genau. Prozesse und die Menschen im Einklang.
Habt ihr eigentlich, jetzt fällt mir gerade noch eine wichtige Frage ein und ich wundere mich, warum mir die vorher noch nicht gekommen ist. Ich habe es, glaube ich, auch im Vorfeld gar nicht gestellt, um uns da jetzt irgendwie abzusichern. Aber habt ihr eigentlich irgendein richtig fieses Negativbeispiel? Ihr müsst selber gar nicht betroffen gewesen sein oder vielleicht mal aus der Presse gelesen haben oder sowas. Halt so ein richtig übles Negativbeispiel, wo ihr mitbekommen habt, oha, da gab es einfach keine Vorbereitung auf das Worst-Case-Szenario und dann ist das Schlimmste auch tatsächlich eingetreten und dann irgendwas... Ja. Resultierend daraus, was Schlimmes passiert?
Ja, wir gehen ein halbes Jahr zurück. Es war bitterkalt, man kann sich's kaum vorstellen. Zweistellige Minusgrade in Berlin und wir hatten keinen Strom.
Ich erinnere mich,
da war was. Ja, dunkel, ich weiß. Das war es auch im Übrigen, sehr dunkel. Und dazu gab es tatsächlich einen Fall, der ging auch durch die Presse. Eine ältere Dame, beginnende Demenz, ist aus einer Klinik, die betroffen gewesen ist, die keinen Strom hatte, entlassen worden, ist, weil einfach die Ressourcen gefehlt haben, mit dem Taxi nach Hause verbracht worden. Leider Gottes hat niemand überprüft, wo sie denn genau wohnt, sprich genau in eben einem solchen Wohngebiet, das eben auch vom Blackout betroffen war, ist die nach Hause entlassen worden, ist leider Gottes nach einigen Tagen verstorben aufgefunden worden, weil sie erfroren ist. Sie ist gestürzt, sie ist erfroren, sie konnte nicht um Hilfe rufen, das Telefon ging nicht mehr. Der Sohn, der weiter entfernt wohnt, hat mehrfach in der Klinik versucht, Kontakt aufzunehmen, aber man konnte die Klinik eben auch nicht erreichen. Man konnte keine Hinweise geben, man hatte keinen Zugriff mehr auf Systeme, um eben festzustellen, das ist eine beginnende Demenz. Die Dame sollte eben vielleicht eher in ein Pflegeheim entlassen werden oder dringend in eine andere Klinik als nach Hause. Das sind so Negativbeispiele, die es einfach gibt, die immer wieder aufrütteln und wachrütteln und sagen, kümmert euch darum. Und wie gesagt, auch wenn es noch so ein kleiner Bereich ist, schafft diesen Blick dafür schafft, einfach die Möglichkeiten, auch sämtliche Mitarbeitenden mit zu involvieren, dass sie Hinweise geben können. So, Achtung, da passt an dem Prozess irgendwas nicht, das könnte gefährlich werden. Meistens sind es die, die daran arbeiten, die das sehen, aber die da nicht gehört werden. Nehmt sie ernst.
Ja, ich merke gerade, das war eine schlechte Idee, das halt zum Ende des Podcasts zu.
Ich wollte auch gerade sagen, das war jetzt wirklich nochmal ein Downer.
Wir können es gerne positiv enden lassen.
Bitte rette diesen Abschluss und die Gefühle unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Das wäre ganz wichtig.
Es kann durchaus auch Positives in einer Krise stecken, wie Rebecca vorhin schon erwähnt hat, ne, das Gemeinschaftsgefühl, das größer wird. Plötzlich eine Erkenntnis kommt und sagt so, okay, gut, man hat den ein oder anderen Part, den man eben jetzt nochmal mit dazu nimmt, wo endlich der Knoten bei irgendwelchen Entscheidern geplatzt ist, dass man Gelder freimacht, dass man Ressourcen schafft, dass man Personal einstellt. Und es gibt tatsächlich auch einen Part, ich habe in einer Klinik gearbeitet, wir hatten den Fall eben, den ich vorhin erwähnt habe, 2018, also wir waren unmittelbar von diesem Waldbrand betroffen. 4 Jahre später hatten wir einen Waldbrand wesentlich näher dran, also wir sprachen von noch 12,5 Minuten, die wir gehabt hätten, bis die Klinik geräumt hätte werden müssen. Glücklicherweise hat der Wind gedreht, dann waren wir außen vor. Wir waren fit, wir wussten, was wir wann wo zu tun hatten. Wir konnten uns aufeinander verlassen. Jeder wusste, wie Systeme funktionieren, wie ich Patienten aus dem Bett evakuieren konnte bzw. transportieren konnte, ganz gleich, ob ich in der Verwaltung gearbeitet habe oder eben auch am Bett. Das war eben auch nochmal ein ganz großer Punkt. Und eben auch Kleinigkeiten. Also wir haben es geschafft, dass wir beinahe alle Mitarbeitenden als Brandschutzhelfer ausgebildet haben, einfach weil wir hingegangen sind und haben gesagt, gut, das wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn irgendjemand so ein kleines Feuer auch mal löschen könnte. Wir haben dann Feuerlöscher genommen, Dummy-Feuerlöscher, haben die mit Wasser befüllt und haben uns stupide einmal die Woche rausgestellt in den Garten und haben gesagt, so, und jetzt könnt ihr alle mal einen Feuerlöscher bedienen. Die Möglichkeiten hatten viele nicht wirklich. Also ich, wenn wir hier ringsherum fragen würden, wer schon mal einen Feuerlöscher in der Hand hat und weiß, wie man den betätigt, die wenigstens können es. Am Ende hatten wir über 1000 Mitarbeitende, die wussten, wie sie sicher mit einem Feuerlöscher umgehen können. Also es gibt auch durchaus positive Dinge, die man rausnimmt.
Genau, und ich kann da auch noch ein positives Beispiel beitragen. Ich habe während der Covid-19-Pandemie im Krankenhaus gearbeitet und das war natürlich eine ganz extreme Ausnahmesituation, auch eine längere. Und es war, Besuche waren ja verboten. Also Patienten waren alleine im Krankenhaus und sie hatten wirklich viel Angst. Man hat sehr, sehr viel Angst in dieser Zeit gesehen. Und gerade also das medizinische und pflegerische Personal, man hat es gesehen, wie viel Mühe sie sich dann gegeben haben, die Zeit genommen haben, mit den Patienten zu reden, sie zu trösten, einfach bei ihnen zu sein auch, weil das einfach ganz, ganz wichtig ist. Und das zu sehen, wie viel Menschlichkeit dann einfach dahinter steckt und wie viel Mühe sie sich wirklich auch im Alltäglichen geben, um trotz dieser stressigen Situation und in diesem Fall einer extremen Ausnahmesituation das Beste zu geben und für die Patienten da zu sein, das ist schon sehr bewegend gewesen.
Und gerade Corona, wenn wir uns zu Beginn daran erinnern, wir hatten das Thema, es gab keine Masken, es gab in ganz Deutschland gab es gefühlt keine Masken. Und plötzlich ging man los, keine Ahnung, bei uns waren WhatsApp-Gruppen im Ort voll mit Hilfsangeboten, mit ich zeige euch, wie ich Masken nähe, habt ihr noch Gummilitzen, habt ihr noch Knöpfe, habt ihr noch sonst irgendwas. Das ging durch die Bevölkerung durch. Also es war ein unwahrscheinliches Wir-Gefühl, das leider Gottes durch viele Negativberichte kaputt gemacht wurde, eben auch viele Falsch- und Fehlinformationen zunichte gemacht worden ist. Und auch da der große Appell, hinterfragt das auch wirklich und richtig und nimmt einfach mal das Positive aus Situationen mit.
Einfach mal das Positive aus Situationen mitnehmen, Fabi. Ich hoffe, das ist ein durchaus versöhnlicherer Abschluss als das Negativbeispiel für dich.
Absolut.
Also für mich auch definitiv. Ja.
Ja.
Das ist mir auch wichtig, dass du heute gut nach Hause gehst.
Ja,
also neben unseren Zuhörern natürlich.
Ja, natürlich. Ihr seid ja die Wichtigsten.
Eben,
wir machen es ja für euch.
Ohne euch würde es uns nicht geben.
Eben, ist so. Von daher, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Ja, wenn ihr Fragen da draußen habt, sollt ihr das schon gesagt, schickt uns eine Mail an podcast@sva.de oder kommentiert in den kommentarfähigen Podcast-Catchern eurer Wahl.
Oder auch gerne bei LinkedIn.
Genau, bei LinkedIn ja auch. Ja. Ihr erreicht uns quasi überall. Wir sind auch immer für euch da. Okay,
so ja. Durch. Ich würde noch zum Abschluss sagen, vielen, vielen Dank an Rebecca und Bärbel, dass ihr heute dabei wart, dass ihr uns dieses Thema näher gebracht habt, auch die Wichtigkeit dahinter natürlich. Danke, dass ihr da wart.
Danke für die Shows.
Danke, dass wir dabei sein durften.
Sehr gern.
Sehr gerne, war wirklich cool, danke.
Und ich denke, das war's, Fabi, oder?
Das war's, Soldi.
Alles klar. Dann, damit verabschieden wir uns aus den Modern Workplace für heute. Zurück in den Alltag, aber mit neuen Impulsen für die Arbeit von morgen.
Bleibt neugierig, bleibt vernetzt und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Focus on Modern Workplace.